Ja, jetzt kommen meine En Bloc-Fragen, ganz, ganz, ganz viele, aber danach bin ich auch ganz lange ruhig und höre zu. Güna, wo und wie sind Sie aufgewachsen und welche frühen Erfahrungen haben Sie mit Geschlechterrollen gemacht und der Möglichkeit zur selbstbestimmten Entfaltung? Was hat Sie bewogen, für ein Modellprojekt zur Gewaltprävention und ein Mädchentreff für Jugendliche aus türkischen arabischen Familien zu arbeiten? Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht in Bezug auf die Geschlechterrollen in islamischen Communities in Deutschland? Und wie erfolgreich konnten Sie gegen frauenfeindliche Haltungen wirklich sein, wirksam sein? Was ist Ihre Erfahrung als Journalistin, Autorin und Filmemacherin? An wen wenden Sie sich im Besonderen mit Ihren Artikeln, Filmen und Büchern? Und wie ist das Feedback auf Ihre Werke? Werden Sie angefeindet auch? Und wie haben Sie sich mit Gleichgesinnten vernetzt? Was sind Ihre Erfahrungen dabei? Und die Frage, die ich nun allen stellen würde, wo denken Sie, haben Sie in Ihren bisherigen sozialen und kritisch-theoretischen Arbeit wirksam sein können, zu einer toleranten, aufgeklärten islamischen Religion, Kultur und Gesellschaft beizutragen? Und was ist weiterhin nötig?
Also vielen Dank für diese ausführlichen Fragen. Ich will Sie nicht mit einem Vortrag ermüden. Ich möchte nur ganz kurz mich fassen auf die wichtigsten Punkte. Biografie: in Berlin, Neukölln geboren. Auf Wikipedia steht Gastarbeiterkind. Im türkischen Pass war der Stempel Arbeiterkind und Religion Islam. Niemand hat mich gefragt, aber so war das damals. Vorhin hatte ich kurz gesagt, für die, die im Film waren, sozialisiert im Alter von 8 Jahren in einem feministischen Frauenladen bei uns in der Straße, die sehr konkrete politische Forderungen hatten und auch immer gleich mitgegangen auf die Demos. Ja, das hat mich, glaube ich, sehr geprägt. Was mich aber auch geprägt hat, war der Wunsch und Wille meiner Eltern, mich zu bilden und meinen Geist zu entfalten. Das spielte eine sehr große Rolle in meiner Erziehung. Und meine Eltern kommen aber aus einem schwer patriarchalen Milieu, aus einem ostanatolischen Bergdorf, wo es bis vor irgendwie einigen Jahrzehnten auch keinen Strom gab. Und haben dort auch eben ganz archaische Wertvorstellungen gelebt. Ja? Also meine Eltern haben mit der Reise nach Deutschland 150 Jahre hinter sich gelassen, muss man sagen. Und das ist mir zugute gekommen und sie haben erkannt, dass das eine Möglichkeit ist, für ihre Kinder nochmal woanders anzukommen. Ja, die Herkunft meiner Eltern, die Geschichten meiner Großmutter und meiner Mutter haben mich schon sehr früh sensibilisiert für die Ungleichheit der Geschlechter in der Gesellschaft, aus der meine Eltern kommen. Und das hat mich immer beschäftigt, weil ich das nie akzeptieren wollte, dass ich anders behandelt werde, weil ich ein Mädchen bin. Und ja, und bin dann auch in diesem Frauenprojekt gelandet und habe das dann nochmal, das wurde dann viel globaler für mich irgendwann, dieses gesamte Problem und zur Lebensaufgabe. Und warum ich das eigentlich mache, war das die Frage? Weil ich denke, dass es eigentlich nur dann eine gesunde und gute und friedliche Gesellschaft geben kann, wenn wir eine tatsächliche Gleichheit der Geschlechter erreicht haben. Und wenn wir diese ganzen Gender-Fragen mal ganz konkret gestellt haben und abarbeiten. In dem Viertel habe ich gearbeitet mit Jugendlichen aus sozial schwachen Familien, nennen wir sie mal so. Das waren jetzt nicht alles muslimische Familien. Im Gegenteil, am Anfang waren das vornehmlich Familien ohne sichtbaren Migrationshintergrund. Wir hatten schwere Alkohol- und Drogenprobleme in den Familien, massive Gewaltprobleme in den Familien, Missbrauchsprobleme. Und ich bin da als Studentin gelandet und hatte auf einmal so viele Problemfälle. Also wir haben kleine Kinder gehabt, wo wir lange Zeit kämpfen mussten, damit die aus den Familien rausgenommen wurden, weil das, also große Tragödien dort gelebt wurden tagtäglich von diesen Kindern. Ich habe nachts teilweise Jugendliche gehabt, die an meine Tür klingelten, um zum Kinder- oder Jugendnotdienst gebracht zu werden, solche Geschichten. Und wir hatten ein großes Problem mit Kriminalität und Gewalt in dem Viertel. Und zwar so groß, dass das Viertel auch irgendwann immer wieder in den Schlagzeilen landete. Und es gab dann eben halt verschiedene Ideen und Projekte, dem entgegenzuwirken. Und ich habe mit anderen jungen Menschen damals dieses
Projekt mit initiiert, Gewalt- und Kriminalitätsprävention, was auch relativ erfolgreich war und dann später auch übergegangen ist in andere Bereiche dort. Also das heißt, unsere Arbeit wurde dann adaptiert praktisch. Und unser Konzept war, nicht drüber schweigen, sondern anzeigen, mit der Polizei kooperieren, was natürlich ein großes Tabu für Sozialarbeiter ist. Wie weit gehe ich da? Wie weit lasse ich mich auf Polizei überhaupt ein? Etc. Aber am Ende zeigte sich, dass das ganz gut war, weil die Polizei auch ein großes Entgegenkommen zeigte. Die haben eine Jugendgruppengewalt gehabt extra. Das waren dann wirklich Beamte, die sensibilisiert waren, auch für diese Jugendlichen. Und es ging dann nicht darum, die ständig irgendwie nur zu verknacken, sondern es ging darum, diesen ganzen Prozess von Anfang bis Ende mal so zu beleuchten und an der richtigen Stelle diese Jugendlichen abzufangen oder aufzuhalten, von dieser aussichtslosen Einbahnstraße, in der sie waren. Dann hat immer mehr der Islam eine Rolle gespielt, und zwar ich würde nicht mal sagen konservativer, sondern ein reaktionäres Islamverständnis, was über die Jahre sich immer mehr etabliert hat durch neue Gemeinden, die dort im Viertel entstanden. Und wir hatten lange Zeit eine DITIB-Gemeinde, die eigentlich immer so versucht hat, die Bedürfnisse der muslimischen Familien abzufangen, konnte das aber natürlich nicht, weil das eine türkische Gemeinde war und die arabischstämmigen Menschen sich da jetzt nicht so wiedergefunden haben. Also entstanden auch andere Gemeinden. Mittlerweile haben wir auch eine der berühmtesten Salafistengemeinden bei uns in Neukölln oder auch mehrere mittlerweile schon. Also so über die Jahre entstand das, und irgendwann kam ein Kollege vom Fernsehen und wollte was zum Islam in Deutschland machen, und wir haben uns beide auf Recherche begeben. Und dabei ist ein Film entstanden, bei dem wir zum ersten Mal im deutschen Fernsehen die Hasspredigt eines Kreuzberger Imams ausgestrahlt haben. Und und so ging das eigentlich los. Und seitdem bin ich sehr viel auch mit dem Thema beschäftigt gewesen.
Die Frage zum Feedback ist auch auf Ihre ganzen Werke, Bücher, Filme etc.
Also das Feedback ist hauptsächlich überwiegend positiv. Ich bin aber auch nicht so präsent in den Social-Medien, wie Sie vielleicht mitbekommen haben. Also ich habe jetzt keine Facebook-Seite, wo man mich anschreiben kann oder so. Das habe ich alles sehr bewusst gemacht, weil im Zuge meiner journalistischen Arbeit zum Thema Islamismus und auch türkischen Faschismus in Deutschland habe ich mit extremen Anfeindungen auch kämpfen müssen und habe deswegen einfach entschieden, dass ich nicht diesen ganzen Müll, den Menschen bei mir loswerden wollen, auch bekommen möchte. So. Und ansonsten gehe ich sonst damit ganz gut um. Das heißt, ich werde auch ab und zu auf der Straße angesprochen, teilweise auch unangenehm, aber da muss man Strategien entwickeln, weil tatsächlich ist es ja ein Kampf, den man führt. Also man darf das gar nicht unterschätzen. Ne? Und dann muss man sich das auch ganz bewusst machen und das auch entweder so annehmen oder es sein lassen. Und das ist meine Strategie. Also ich zeige die Leute dann einfach an oder ich sage denen auch direkt ins Gesicht, dass ich keine Angst vor ihnen habe. Weil ich glaube, dass das dann wirklich, also dieser eine Schritt, eben Angst zu zeigen und Angst zu haben und sich wegzuducken, ist eigentlich eine Kapitulation. Achso, das Wichtigste ist natürlich, Gleichgesinnte zu finden. Und am Anfang dachte ich, oh Gott, gibt's die überhaupt? Das war so vor 15 Jahren. Und mittlerweile denke ich, es gibt sie echt überall und es gibt unglaublich spannende Leute. Also es gibt muslimische Geistliche, die Gleichgesinnte sind. Also es gibt echt unglaublich viele verschiedene Menschen, die letztendlich das eine Ziel haben, das gemeinsame Ziel, dass man friedlich zusammenlebt und dass man irgendwie die richtigen Werte auch miteinander teilt und vermittelt. Und die findet man europaweit tatsächlich, da muss man sich auch die Mühe machen. Also wir haben hier in Deutschland ganz viele spannende Leute, aber wir haben auch in Frankreich und in England, also auch in Amerika, man findet sie überall, auch in muslimischen Ländern oder gerade in muslimischen Ländern, weil nämlich dort ein ganz besonders existenzieller Kampf von diesen Menschen geführt wird. Und was ich eigentlich sagen wollte, habe ich jetzt fast schon wieder vergessen. Genau, diese das ist auch der Grund, genau, die Gleichgesinnten. Und heute arbeite ich daran, diese Gleichgesinnten so gut es geht zusammenzubringen, zu vernetzen. Das ist mir das Allerwichtigste, weil wir sind jetzt keine politische Lobbyorganisation, ja. Wir haben keine politische Agenda, sondern wir haben eigentlich nur den Willen, die politische Agenda der anderen zu stoppen. Und da muss man sich halt verbünden. also vielleicht noch eins, so was weiterhin nötig ist. Ich wünsche mir in Zukunft von allen Menschen, die mit diesem Thema zu tun haben, dass sie versuchen, wirklich nach den liberalen Kräften zu suchen. Weil man darf den anderen nicht die Deutungshoheit überlassen über all das. Ja? Also man muss die Probleme ganz klar benennen und artikulieren. Ja? Und man kann sich auch all die Seiten und Meinungen anhören. Aber für mich geht es letztendlich ganz klar darum, und das ist eine klare Positionierung und Haltung, es ist auch eine Form von Machtausübung. Ich übe Macht aus als Journalistin, wenn ich einen Film mache, in dem ich mir Protagonisten suche, die ich hören möchte. Und von denen ich möchte, dass sie gehört werden. Das ist eine Form von Macht, die darf man nicht unterschätzen. Und das ist sehr meinungsbildend. Ich finde das unglaublich wichtig. Ich finde das wichtig für die Leute, die journalistisch arbeiten, die im öffentlichen Bereich irgendwie zu dem Thema irgendwas machen oder erarbeiten, die an Hochschulen arbeiten. Das ist, also sind ganz wichtige Punkte. Und ich glaube, das ist den Menschen viel zu wenig klar, wie wichtig das ist. Ja? Also dass vor allem auch die Sprache und die Idee, die man in die Welt dann hinausschickt, ja, dass die auch Dinge verändern kann.